Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 21.
Hallo Randa!
14-0. Sehr, sehr gut, da ist noch alles drin. Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache. Der Podcast von Trainern für Trainer.
Eigentlich sollte jetzt die Folge über Körpersprechen kommen. Und die kommt auch noch. Im Zuge der Recherche habe ich die Gelegenheit bekommen, mit Kim Bui ein Interview zu führen. Kim ist eine der erfolgreichsten Turnerinnen in der deutschen Geschichte. Ich kannte sie aus der ARD-Doku Hungern für Gold. Vielleicht hast du die auch gesehen. Ansonsten verlinken wir es in den Shownotes. Und sie hat ein Buch geschrieben. 45 Sekunden heißt es. In dem Interview geht es um ihre Geschichte, auch um ihre Essstörung. Es ist also ein sensibles Thema und passt gut in die Thematik über Körper sprechen. Ich muss mich für die Tonqualität meiner Stimme im Interview entschuldigen. Ich habe das falsche Mikrofon ausgewählt. Aber Kims Stimme ist super. Und jetzt geht's los. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mit Kim Bui zu sprechen. Kim, magst du dich den Zuhörenden einmal vorstellen? Vielleicht auch denen, die sich mit dem Turnen in Deutschland und Europa und weltweit nicht so gut auskennen.
Ja, hallo Björn. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin Kim Bui, bin 34 Jahre alt, habe geturnt. Ich habe meine Karriere letztes Jahr im August bei den European Championships mit einer Bronzemedaille mit dem Team beendet. Ich war insgesamt dreimal bei Olympischen Spielen, mehrmals bei den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, habe in meiner Karriere zweimal Bronze geholt bei der EM. Und ja, mehrfache deutsche Meisterin und freue mich jetzt einfach, hier zu sein und ein bisschen zu plaudern.
Du bist nebenbei, das hast du im Vorgespräch erzählt, ab und an in Vereinen als Trainerin oder als Gast dort und machst Winterprogramm mit BMX-Fahrern. Was motiviert dich auch ab und an Trainerin zu sein, neben deinem Beruf, den du ausübst?
Ich habe ja über all die Jahre als Turnerin selbst ja so viel mitbekommen, aber auch sehr, sehr viel gelernt. Und das möchte ich einfach in irgendeiner Weise wieder zurückgeben an die Leute. An, ja, sag ich jetzt mal, Sportler, Sportlerinnen, die einfach Bock drauf haben. Jetzt in dem Fall BMX-Kinder, die mich angefragt haben. Also der Verband hat mich angefragt, da mache ich sportartübergreifendes Training und versuche ihnen einfach so ein bisschen Turnen näher zu bringen, weil das sind Kinder, die auf dem Fahrrad sitzen und wie wild in die Pedale treten. Aber jetzt vom Turnen wenig Ahnung haben. Das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was das Turnen jetzt angeht. Ich meine, Turnen ist halt auch, wir sprechen jetzt bei mir jetzt vom Leistungssport, ja, in dem ich mich befunden habe, aber Turnen, der Breitensport ist ja so riesig. Ja. Es ist ja noch so viel größer und es gibt ja so viele turnbegeisterte Leute und wenn ich denen ein bisschen das Turnen noch ein bisschen schmackhafter machen kann oder noch ein bisschen Begeisterung mitbringen kann und ihnen zeigen kann, wie toll Turnen sein kann, dann mache ich das gerne. Ich gehe in die Vereine und erzähle meine Geschichte und zeige ihnen, was ich gelernt habe. Oder vielleicht auch kann ich ihnen ein bisschen eine Hilfestellung geben. Vielleicht kommen sie an bestimmten Stellen nicht weiter und kann da so ein bisschen was unterstützen. Und einfach diese Begeisterung. Und ja, für mich ist Turnen nun mal die schönste Sportart der Welt, dass ich die einfach mit ein bisschen rausbringen kann.
Ja, du redest von Begeisterung. Wenn du als Trainerin dann in der Halle stehst, was ist dir dort wichtig?
Erstens mal ist es mir wichtig, die Kinder in, es sind ja meistens Kinder in meinem Fall, anzuschauen, zu gucken, was die können und sie auch dort abzuholen. Mhm. Ich will auch nicht irgendwie was drüber stülpen oder von ihnen etwas erwarten, was sie nicht können. Mhm. Und ich meine, oft gehe ich ja in einen Verein, wo ich die Kinder überhaupt nicht kenne. Ja. Ich frage mich natürlich vorher bei den Trainern ab, was ist der Leistungsstand oder was wollen die auch? Also was wollen die Trainer wissen, was wollen die Turnerinnen, vielleicht auch manchmal Turner, von einem wissen oder auch lernen. Und das bringe ich ihnen ein bisschen näher. Und ich möchte da auf Augenhöhe agieren. Das, was mir schon immer wichtig ist. Und ihnen aber auch ganz klar erklären, wenn ich jetzt sage, hey, das und das könntest du verbessern. Dann versuche ich aber auch immer, sie dazu motivieren, dass sie das auch selbst erkennen. Mhm. Also nicht einfach sagen, hey, das war schlecht, sondern erstens mal erklären, hey, vielleicht zum Beispiel mit Videoaufnahme zu gucken, hey, schau mal, so sieht es jetzt bei dir aus, ist ja immer noch mal was anderes, die Innenwahrnehmung, die Außenwahrnehmung und versuche dann auch anhand Visuellem zu erklären, ja, schau mal, das und das ist schlecht, wie fühlt sich das für dich an? ich sehe das von außen so und da könntest du da und da vielleicht was verbessern. Und was, wenn du das verbessert, was bringt es dir? Also ich finde, Turnen ist auch in vielen Aspekten sehr viel einfach auch Biomechanik, ja. Physik. Da kann man das immer ganz gut eigentlich, glaube ich, auch erklären. Und das versucht so auf mit einer sehr einfachen Sprache das rüberzubringen.
Ja.
Noch und alles, einfach ja. Aber auch als Trainer natürlich eben, wie gesagt, diese Freude, diesen Spaß an dem Sport möchte ich auch vermitteln als Trainer.
Hm. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil das motiviert ja auch und hält die Jugendlichen und die Kinder auch im Sport, ne? wenn sie mit Spaß und Freude rangehen. Hoffe ich jedenfalls.
Ja, absolut.
Du bist noch stärker in die Öffentlichkeit getreten. Neben deinem sportlichen Erfolg, das in den Vereinen, das ist ja gar nicht so richtig große Öffentlichkeit, sondern für die, die in dem Moment da sind. Aber du hast entschieden, deine Geschichte noch stärker zu erzählen, was noch hinter dir steckt, außer dein großer sportlicher Erfolg. Du hast eine Doku gedreht mit Miriam Neurother zusammen, Hungern für Gold, und ein Buch geschrieben, Kim Bui, 45 Sekunden. Was hat dich bewogen, das zu machen, so stark in die Öffentlichkeit zu gehen und über dein Thema zu sprechen?
Die Idee zu dem Buch kam ja erstmal auch gar nicht von mir selbst, sondern der Autor kam auf mich zu, 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio, kam die Anfrage über unseren Pressesprecher und das war damals, habe ich das erstmal irgendwie gar nicht so als solche Anfrage wahrgenommen, sondern ich habe nur gelesen, da möchte jemand mir zwei Bücher zuschicken, habe ich nicht gedacht, noch so einer. Und dann habe ich das ad acta gelegt und nachdem ich zurückgekommen bin, meinte mein damaliges Management, hey, das müssen wir uns mal anschauen. Und dann wurde mir irgendwann klar, okay, die Anfrage ging tatsächlich darum, dass er mit mir ein Buch schreiben möchte, der Autor. Der Autor heißt Andreas Matlé. Und dann habe ich mich mit ihm erstmal besprochen, wir haben telefoniert, wir haben uns in Persona getroffen, um zu gucken, ob es überhaupt passt. Auch natürlich von der Chemie, es muss auch irgendwo passen. Na klar. Und ich war am Anfang tatsächlich sehr skeptisch, weil ich mir dachte so, naja, was hast du denn mit Anfang 30 schon zu erzählen? Weil es sollte ja eine Biografie werden, aber andere Leute schreiben ihre Biografie, wenn sie 60, 70 sind. Und da können sie auf ein ganzes Leben zurückblicken. Aber der Autor hat mir dann schon zu verstehen gegeben, dass ich sehr viel zu erzählen habe, dass ich sehr viel erlebt habe und dass es sich lohnt, das festzuhalten. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, warum nicht? Und es kam ja immer mehr raus, dass ich echt viele Dinge erlebt habe, was mir vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht so bewusst war. Und ich habe es auch für mich als Chance vielleicht auch gesehen, so ein bisschen aus meinem Kokon herauszukommen, weil ich selber gemerkt habe über die letzten Jahre, ich habe schon irgendwann begonnen, so eine Fassade um mich aufzubauen, so ein Schutzwall. Und ja, einfach, vielleicht braucht man das auch als Sportler irgendwo in gewisser Weise, ist vielleicht auch gut. Aber auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich ja einfach eine große Fassade vor mir aufgebaut habe. Und ich war über all die letzten Jahre, seit 2016, um genauer zu sein, auch im Coaching. Also ich habe mir professionelle Hilfe geholt, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Auch dieser ganze Prozess, wie höre ich mit dem Turnen auf und was kommt danach, das habe ich alles so ein bisschen sehr intensiv für mich verarbeitet und habe irgendwann gemerkt, ich habe das immer nur so klein, klein in mir verarbeitet oder nur mit ganz engen Personen, habe mich da irgendwie nicht getraut. Und irgendwie sah ich dann in diesem Buch etwas, wo ich mir dachte so, hey, jetzt kann ich ja meine Geschichte auch erzählen.
Ja.
Und die Dokumentation, da kam natürlich auch die Anfrage auf mich zu und das hat ja dann auch gepasst. Das hat ja total gepasst mit dem Buch oder mit dem Kapitel, mit dem Thema Essstörung, weil ich das einfach bis dahin auch nie erzählt habe. Ich habe es der Öffentlichkeit nie erzählt und auch nie öffentlich gemacht. Und auf der einen Seite mit dem Buch war das einfach auch eine super gute Ergänzung mit der Dokumentation. Und da konnte ich jetzt einfach auch meine Geschichte erzählen und auch mal die Hüllen fallen lassen oder die Fassade fallen lassen, runtergerissen. Oder ich habe sie ja eigentlich quasi selbst aktiv runtergerissen und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Du sparst, dass du Beratung bekommen hast, dir selber gesucht hast. Gab es solche Angebote auf Leistungssportebene auch schon vorher oder war das gar nicht so sehr im Bewusstsein?
Es war gar nicht so sehr im Bewusstsein und die meisten Beratungen im Sport sind ja eher diese sportpsychologischen Beratungen. Ja. Es geht eher vielmehr darum, wie komme ich im Wettkampf klar mit einer Stresssituation oder was braucht es, um ein gutes Mindset für den Wettkampf zu haben. Aber bei mir waren die Themen gar nicht so sehr im sportlichen Bereich. wie zum Beispiel, wie konzentriere ich mich jetzt von der Übung.
Ja, klar.
Sondern meine Themen waren alle im außersportlichen Bereich.
Aber
oder sehr, sehr viele im außersportlichen Bereich. Eben, es begann eigentlich damit, dass ich meiner Studiengangsmanagerin mehrmals gesagt habe, dass ich meinen Studiengang total doof finde. Und ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll.
Ja.
Und dann meinte sie zu mir, naja, ich habe eine Kollegin in der anderen Fakultät, die hat eine professionelle Coaching-Ausbildung. Ich würde euch einfach mal bekannt machen, schau sag mal, ob es dir was taugt. Und so kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit. Und am Anfang von dem Coaching macht man ja immer so eine Fallaufstellung und schaut mal, was die Themen sind. Und Auftragsklärung heißt es, um genau zu sein. Genau. Und da habe ich tatsächlich schon damals die Frage formuliert, wie kann ich mit dem Turnen aufhören? Was ja so gesehen jetzt nicht direkt, also mit einer Übung selbst zu tun hat, sondern das Drumherum einfach. Und das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Ja. Aber ich habe sehr viel in dem Coaching in dem Drumherum gearbeitet, in meinem Setting drumherum, was natürlich auch mein Umfeld betrifft und auch natürlich sehr viel Arbeit mit mir selbst. Wer bin ich? Und wie bin ich vielleicht auch zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Das sind so sehr tiefgründige Fragen und natürlich die so viel weiter reichen als jetzt eine rein sportpsychologische Beratung.
Genau.
Und deshalb, ich bin da drin eher aus Zufall eben darauf gestoßen oder dank meiner Studiengangsmanagerin. Und von dem her bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich da Coaching bekommen habe, was ich tatsächlich bis heute habe. Und ja, es war und ist eine sehr wertvolle, sag ich jetzt mal, Beratung, Hilfe von außen.
Ich höre da schon etwas raus und ich werde da so ein bisschen auch weiter nachdenken, nämlich gehört das nicht auch zur Laufbahnberatung im Leistungssport, nämlich die Beratung für, was ist nach der Karriere und was gibt es dort für Unterstützung? Und sollte es nicht ins Portfolio aufgenommen werden, auch für die Sportpsychologie an den Olympiastützpunkten?
Auch am OSP Stuttgart, wo ich ja ansässig war, gab es natürlich eine Laufbahnberatung.
Ja.
Aber natürlich nicht so, also klar, da geht es natürlich, was sind die Perspektiven danach. Aber wie gesagt, bei mir war das ja mehr die psychologische Ebene.
Genau.
Und aber ich glaube, also auch da hat sich natürlich einiges getan. Und das ist ja auch so ein bisschen jetzt auch mein Anspruch oder mein Weg, weshalb ich ja selbst eine Coaching-Ausbildung angefangen habe seit letztem Oktober, weil ich so viele Aha-Momente für mich erlebt habe, dass ich das auch anderen Menschen mitgeben möchte. Und ich möchte auch, dass andere Menschen Aha-Momente erleben.
Ich würde zurückkommen zu deiner Geschichte. In deinem Buch ist es ein Kapitel, glaube ich, mit Essstörung und der Film Hungern für Gold nimmt das ja als Schwerpunkt, wo du ja auf Reisen gehst, deine Geschichte erzählst. Aber ihr guckt ja euch auch andere Dinge noch an. Gab es in deiner, wenn du magst, darüber zu sprechen, gab es in deiner Karriere vom Kind bis zur Olympionikin Momente, die deine Essstörung hervorgerufen haben oder verstärkt haben?
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich bin aber auch der Meinung, dass so eine Essstörung, man hat eine gewisse Prädisposition dazu. Das heißt, man ist so ein bisschen veranlagt. Und es kann ausbrechen, muss es aber nicht. Ist natürlich bedingt durch das Umfeld, durch ganz viele Faktoren. Und in meinem Fall muss ich auf jeden Fall sagen, dass der Leistungssport das auf jeden Fall befeuert hat. Und ich habe ja davon gesprochen, dass es eine gewisse Prädisposition dazu gibt, die Erziehung, wie man groß geworden ist und auch vielleicht viele Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat. Und in meinem Fall ist halt natürlich ein ganz großer Glaubenssatz so, ich bin nicht genug.
Okay.
Das ist so ein bisschen was durch die Erziehung gekommen ist. Und naja, klar, bei uns im Turnen, da geht's schon auch ums Gewicht. Also man trainiert ja, man hebt seinen Körper, man katapultiert seinen Körper in die Luft und da geht's halt natürlich immer schon auch um dieses Gewicht, weil je mehr man wiegt, desto mehr muss man hier auch hieven.
Ja, aber ich frage mich da eine Sache, Entschuldigung, dass ich dir da einmal kurz nachfragen muss. Wenn ich mir das so angucke, denke ich, boah, die Kim, die braucht da, hat für diese Übung richtig viel Kraft gebraucht, also das ist richtig anstrengend und Kraft kriege ich durch Nahrungszufuhr. Also
richtig, absolut.
Wie geht das? Oder ist das vielleicht auch hemmend gewesen, um richtig gute Leistung auch erbringen zu können, noch bessere Leistung erbringen zu können.
Ja, ich glaube, da ist einfach irgendwo ein falsches Denken auch gewesen. Mhm. Also ganz klar, man braucht Kraft zum Turnen. Man braucht Kraft für alles im Leben. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Auto. Also man muss auch das Richtige tanken. Also wenn man einen Benziner mit einem Diesel tankt, fährt es nicht. Und wenn man Diesel mit einem Benziner tankt, auch nicht. Also man muss schon das Richtige tanken. Ja. Das ist ja immer das Wichtige. Und ganz klar, wenn man gar nicht tankt, dann passiert auch nichts. Ja. Aber das weiß man natürlich so als junger Mensch in dem Moment, wenn man da auch irgendwie überfordert ist mit allem, weiß man das natürlich nicht. Und so eine Essstörung ist ja auch irgendwo ein Ventil. Ein Ventil, aber auch ein Hilfeschrei, dass es einem innerlich nicht gut geht. Dass es einem seelisch, psychisch nicht gut geht. Und man da versucht, irgendwie rauszukommen. Und bei mir hat es halt angefangen, um auf deine Frage vorher zurückzukommen, wo war vielleicht der Punkt, an dem es zu dieser Essstörung kam? Und es war der Punkt, an dem meine Trainerin damals zu mir gesagt hatte, hey, da war ich 15.
Okay.
Hey, schau mal, dass du auf dein Gewicht achtest. So begann es. Und dann kam dann irgendwann so, ja, vielleicht achtest du noch ein bisschen besser auf dein Gewicht. So 1-2 Kilo weniger würden dir schon gut tun, weil dann würde dir einiges leichter fallen. Und zu Anfangs war es schon so, dass ich einfach auf mein Essen geachtet habe und echt drauf geguckt habe, was ich gegessen habe und dann auch mal die Kohlenhydrate weggelassen habe. Aber ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich komme nicht runter mit meinem Gewicht. Ich habe es auf natürliche Art und Weise versucht, Gewicht zu machen, Gewicht zu reduzieren oder zu halten, aber das wurde nicht. Und ich habe dann irgendwann aber auch gemerkt, ich möchte ja essen. Ich liebe Essen. Ich möchte darauf nicht verzichten. Und dann habe ich gegessen. Aber dann kommt dieses schlechte Gewissen, dass ich ja eigentlich nicht essen sollte oder zumindest abnehmen muss. Deshalb sollte ich nicht essen. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich das Essen dann halt wieder erbrochen habe. Das war der Weg für mich. Dann, so begann der Teufelskreis.
Also auch mit der Auslösung A, mit einer 15-Jährigen. Ne? Also wirklich in den Ausläufern der Pubertät und mit viel auch mit sich selbst, denke ich, beschäftigt. Also wenn ich mich zurückerinnere, in dem Alter sehr stark mit mir, mit meinem Äußeren, mit allem beschäftigt. Und dann sowas zu hören. Ne? Und,
ja, absolut.
Und auch in welchen, ne, die Frage ist ja auch, in welchem Kontext? Also wie können solche Gespräche stattfinden? Da würde ich gerne später zu dir zurückkommen, um über Ernährung zu sprechen, aber über richtige Ernährung. Und dann das nicht weiter aufzufangen, ne, und auch über Körpertypen zu sprechen, weil ja, wenn du trotzdem die Leistung erbracht hast, wieso musst du dann auf Abnahme das rauskommen? Und wenn du nicht abnehmen kannst, weil dein Körper es nicht macht und du alles die Norm erfüllst, wo sollte das Problem sein, ne? In dem heute würde ich das sagen, ne?
Ja, natürlich, aber dann du sprichst gerade von einer Norm, aber was ist denn eine Norm?
Ja.
Das ist so für mich, wer gibt denn eine Norm vor? Und heute weiß ich, dass es halt einfach auch unterschiedliche Körpertypen gibt im Turnen. Und es gibt nicht das Idealbild. Und nicht nur schlank und drahtig kommt durch, sondern auch, das funktioniert auch anders.
Ja.
Und natürlich bin ich heute natürlich viel, viel schlauer. Und ja, damals war ich einfach eben, da habe ich einfach nur auf meine Trainer gehört und dachte so, ja, du musst abnehmen. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich ja damals wahnsinnig viel Stress hatte, ganz viel Druck auch. Und das ist so das, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, einfach, dass es so ein großes Zusammenspiel von allem ist mit der Psyche, dass es dann, ja, so eine Essstörung einfach eben ein Ventil ist.
Und da warst du auch schon so richtig im Leistungssport drin, ne?
Absolut.
Und auf dem Weg in die, also wann, wenn wir zurückgucken, da warst du ja kurz davor, paar Jahre von den ersten Olympischen Spielen, oder?
Genau.
Ja.
Und mit 16 kommt man ja bei uns in den Seniorenalter, also bei den Erwachsenen, wo man dann zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympia kann. Und das war damals, ja, absolut für mich so, ich gebe alles dafür, dass ich diesen Sport ausüben kann, also dass ich da gut bin. Da habe ich gedacht, okay, da macht man halt alles da dafür. Und am Anfang ist es ja schon auch so, und es ist ja dieses Trügerische, dass es ja ein positiver Effekt sich ja auch einstellt. So am Anfang, man fühlt sich leicht, das funktioniert alles besser, aber irgendwann kippt ja das System, weil der Körper braucht die Energie, von der wir ja vorhin gesprochen haben. Der Körper braucht die Energie, der Körper braucht Kraft. Das funktioniert nicht auf Dauer.
Nach der Doku Hungern für Gold hast du Zuschriften bekommen, andere Beispiele, ihr habt da ja zum Beispiel ein Mädchen in der Klinik wurde ja auch besucht. Aber du warst in einem Verein und hast mit einer Sportmedizinerin von einem OSP auch gesprochen. Hast du denn danach irgendwelche Zuschriften über die Redaktion bekommen, wo andere ihre Geschichten erzählt haben?
Ja, also ich habe über meinen Social-Media-Kanälen natürlich wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Ganz viele, die sich erstmal über die Offenheit sich bedankt haben, dass ich da mit meiner Geschichte rausgegangen bin und dass wir das auch einfach, wir beide das zusammen angesprochen haben, dieses Tabuthema. Dafür, also da haben wir wirklich wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, aber auch, ja, Betroffene, die sich gemeldet haben, die sagen, ja, Wahnsinn, dass ihr das da so angegangen seid und sie fühlen sich darin bestärkt, dass sie das jetzt vielleicht auch schaffen, aber auch Leute, die sich gemeldet haben, die sagen, hey, diese Schönklinik, da war ich selbst drin und sieht alles nochmal gleich aus. Und also wirklich, die Bandbreite war riesengroß. Und es hat mich sehr, ja, insofern mitgenommen, dass mir war das nicht so klar, dass da so eine Resonanz draufkommt danach. Also das war schon sehr beeindruckend für mich.
Also es ist ein Thema, ne?
Also es ist absolut ein Thema.
Wie sprechen wir im Sport, auch als Trainer mit unseren Sportlern, über ihre Körper? Egal, ob es jetzt um, ihr müsst dünner werden oder ihr müsst mehr Muskeln aufbauen. Egal, ob jetzt Leistungssport oder es wird wirklich nur ambitioniert trainiert. Und auch das, ja, dasselbe ist dann so bei Leistungsdiagnostiken. Ich habe ein Beispiel, da habe ich mal die Nationalmannschaft im Rugby, durfte ich hospitieren. Und die haben mir eine Leistungsdiagnostik am ersten Tag gemacht. Und da wurde der Körperfettanteil wurde öffentlich vor allen, also nebenbei, aber ne, nicht in einem separaten Raum, sondern wirklich dort durchgeführt. So,
geht gar nicht.
Ne, denk ich so, okay, gucken wir mal, wie die hier mit umgehen. Und jetzt im Nachhinein dachte ich so, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftige, irgendwie das war nicht richtig. Niemand hat es irgendwie so als übergriffig aufgefasst. Das waren alles erwachsene Männer. Aber ich denke trotzdem, was passiert, wenn sie das jetzt nicht erfüllen, ne? Und was, wenn sie irgendwie angeblich zu viel Körperfettanteil haben oder so, finde das schwierig, so im Nachgang. Und ich würde es heute, glaube ich, auch ansprechen.
Genau. Ja, also das ist bei uns im Turnen war es auch eine Zeit lang so, dass es dann irgendwie, ja, es wurde gemessen, aber es war, wusste dann irgendwie jeder Trainer Bescheid und die Turnerinnen wussten auch irgendwie über andere Bescheid. Und das finde ich, das ist doch was sehr Persönliches, solche Angaben.
Auf jeden Fall. Es gibt noch so eine andere Geschichte, so da meine Frau mir erzählt, die hat geschwommen, ein bisschen ins jugendliche Alter. Das ist ja auch so eine Sportart, die man sehr früh, sehr leistungsorientiert trainiert und mit viel Training. Und die mussten halt alle Schwimmerinnen, mussten vorm Training beim Bademeister im Raum sich alle auf die Waage stellen. Alle hintereinander. Das finde ich halt auch, ja, schwierig. Jetzt ja, im Nachgang. Das war vielleicht so Anfang der 90er oder so. Es ist schon lange her. Aber ja, wo ist da die Diskretion, ne? Und wo ist dort auch die Scham, ne? Es gibt ja auch viel mit Scham, ne? Was dabei ist, wenn man sagt, ja, ich will dir eigentlich gar nicht zeigen, wie viel ich jetzt wiege. Das geht dich ja eigentlich gar nichts an.
Ja, ja, ich meine, das war bei uns im Turnen auch noch lange so. Hm. Also, dass wir dann gewogen wurden und wir mussten alle dann antanzen, morgens zum Wiegen. Und wenn das abends nach dem Training verkündet wurde, hast du ganz genau gesehen, wer einfach dann auch nicht mehr gegessen hat. Ja. Also es war dann weniger auf dem Teller, damit am nächsten Morgen, wenn Wiegen angesagt ist, dass man natürlich ein besseres Gewicht hat.
Häkchen, ne? Das bessere Gewicht.
Und dann musste man halt da antanzen und da wurde jede nach der anderen auf die Waage gestellt.
Wenn du jetzt so darauf zurückguckst, ne? Und der Podcast richtet sich an Trainerinnen und Trainer in unterschiedlichsten Sportarten. Aber überall sprechen wir über über die Körper der Sportlerinnen und Sportler. Was würdest du dir wünschen? Wie sollte damit umgegangen werden?
Ja, dass man sich erstmal anschaut, auch wie unterschiedlich Körper sein können. Und erstens mal wir sind alles Individuen und jeder Körper reagiert natürlich auch anders und man kann das nicht alles pauschalisieren. Und bedeutet auch nicht, wenn der die eine abnimmt, dass das dann plötzlich gut ist. Vielleicht muss man etwas ganz anderem da drehen, also um Verbesserungen im Training, im Wettkampf zu fördern. Und ich wünsche mir da einfach einen sensibleren Umgang da damit, mit dem Körper. Wir haben alle ganz tolle Körper und der Körper, weil wir machen ja schon Leistungssport, aber auch normalen Sport, da will man vom Breitensport sprechen, damit wir auch alle ins Boot holen. Also allein, dass der überhaupt existiert, ist der Körper ja schon wahnsinnig, was er vollbringt.
Ja.
Und dann noch dazu, den zu pushen zu Höchstleistungen, in welcher Form auch immer, ist ja schon wahnsinnig. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da ein besseres Bewusstsein für die unterschiedlichen Körper einfach bekommen.
Ja. Ja, ist ja auch der Wahnsinn, wenn ich so gucke, was du im Turn oder was im Turn, was der Körper kann.
Ja.
Was er für Sprünge, was er für Drehungen, was er dort, wie er sich strecken kann. Also das ist der Wahnsinn, ne? Und das, aber letzten Endes ist da jetzt das eine Kilo mehr das wirklich Entscheidende. Vielleicht ist es auch das eine Kilo mehr, was gerade die Muskeln sind, die diesen Sprung erst befähigen.
Ja, das ist es ja. Also man muss halt natürlich jetzt immer was halt im Turnen halt nun mal auch extremer ist als vielleicht in anderen Sportarten wie
Handball. Nämlich
jetzt einfach simpel zu schießen oder so.
Ja, ja.
Also da muss man, natürlich muss man körperlich fit sein, aber im Turnen kommt es halt darauf an, dass man ihnen dann halt auch die Masse, die man am Körper halt auch bewegt. Dazu muss es auch ein bestimmtes Kraft-Last-Verhältnis sein, das muss einfach irgendwo stimmen.
Ja.
Und das finde ich einfach, das auch wichtig anzuschauen und ja, einfach nicht zu sagen, okay, der Körper ist jetzt irgendwie zu fett und das funktioniert so jetzt nicht. Sondern man muss es auf individuell sich anschauen und gucken, wie der Körper ist und wie man darauf zu reagieren hat oder was dem Körper gut tut. Und es dann auch gut und, sage ich jetzt mal, fundiert mit dem Athleten, mit der Athletin bespricht. Einfach zu sagen, hey, nimm jetzt mal 5 Kilo ab. Das hat nichts mit für mich irgendwas Fundiertem zu tun. Also weder psychologisch gesehen noch essenstechnisch noch trainingstechnisch.
Weil es auch gar nicht aufs Individuum und gar nicht so angeguckt wird. Hier, vielleicht musst du im Unterschenkel musst du ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen und dort hast du vielleicht ein bisschen zu viel. Ne? Und da musst du mal gucken, wie das Training gesteuert wird, damit du besser diese Kraft übertragen kannst. Ne? So.
Absolut. Und wenn wir jetzt schon bei Trainern eben sind, bin ich auch der Meinung, dass ein Trainer nicht der Experte für alles sein kann.
Ja.
Dafür
ja.
gibt es Sportwissenschaftler, aber auch Physiotherapeuten, Ärzte, Ernährungswissenschaftler, Psychologen, alles drumherum. Und ich finde das so wichtig, wenn wir jetzt in dem Fall jetzt auf der Höchstleistungssportebene sprechen, dass es ein professionelles Umfeld sein sollte. Und dass die Trainer sich nicht anmaßen, alles zu können, alles zu wissen. Und das auf diesen Athleten zu übertragen.
In meiner naiven Vorstellung dachte ich, dass das so bei den Spitzensportlern so wäre.
Denken ganz viele. Ja. Ich kann das aus meiner Erfahrung sprechen und ich kann auch eben auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass dem nicht immer so ist.
Okay.
Aber natürlich, ich will es auch überhaupt nicht alles pauschalisieren. Wie gesagt, es gibt auch wahnsinnig viele gute Beispiele.
Na klar.
Aber es gibt eben auch die andere Seite.
Und die brauchen wir, damit es Änderungen gibt. So, das ist so das Wichtige. Würde ich gerne.
Auch über den Tellerrand hinausschauen.
Ja.
Also ich finde es vielleicht auch toll, zum Beispiel, wenn Trainer sich untereinander mal kommunizieren würden. Das Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart habe, nebendran ist der Bundesstützpunkt Leichtathletik. Und wir sind ja direkt alle angegliedert an den OSP Stuttgart. Es ist ein Dienstleister. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ich fände es so cool, wenn die Trainer sich auch mal untereinander austauschen würden. Uns Turnern wird immer nachgesagt, dass wir nicht so gut laufen können. Warum gehen wir dann nicht einfach zu einem Leichtathletiktrainer und machen ein Lauftraining? Und die Leichtathleten sagen, irgendwie ist ihre Rumpfmuskulatur vielleicht nicht so gut, vielleicht gehen sie da mal dann ins Turnen. Ich finde, man kann auch so gut voneinander profitieren, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut.
Auf jeden Fall. Und das versuchen wir mit der Pausenansprache, dass unterschiedliche Trainer, unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler auch zu Wort kommen und wir auch diese Vernetzung bringen. Zum Abschluss ein Gedanke. Der Leistungssport bringt uns oder springt die Sportlerinnen und Sportler, noch nicht mal die Trainer, die gehen auch an Grenzen, aber andere an Grenzen und drüber hinaus. Was wäre wünschenswert für einen menschlicheren, humaneren und gesünderen Leistungssport?
Dass man mit ganz vielen Experten zusammenarbeitet. Ein Trainer allein, der mag Experte in seiner Disziplin sein, in dem sportartspezifischen. Aber nicht in allen diesen Bereichen drumherum, die dazugehören, um den Leistungssport oder den Sport ausüben zu können auf dem höchsten Niveau. Und da wünsche ich mir ein über den Tellerrand hinausschauen, eine Zusammenarbeit und ja auch Austausch untereinander. Dass jeder nicht sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man voneinander lernt. Und das. Und da sehe ich halt die Problematik bei vielen Trainern, dass es so ein bisschen, dass die Trainer ihren Anspruch an die Leistung, an den Athleten, an die Athletin eben drüber stülpen. Mhm. Und wenn jeder ein bisschen mehr über sich selbst reflektieren würde, dann würde ich, das ist vielleicht ein bisschen zu idealistisch oder ja, zu ideell gedacht, aber dann würde es vielleicht ein Stück weit eine bessere Welt geben. Mhm. Und deshalb möchte ich ja meinen Teil eben auch dazu beitragen, dass ich eben Coachings mache, dass ich Coachings gebe, weil ich mir wünsche, dass mehr Leute mehr Selbstreflexion betreiben und wir dadurch einfach besser und harmonischer zusammenleben können und dass nicht so viele Egos unterwegs sind.
Ich finde das ein ganz wunderbarer Abschluss. Kim, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und Einblick in deine Geschichte, aber auch in den Sport uns gegeben hast und was es bewirken kann, wenn wir verkehrt über Körper sprechen.
Und ich danke dir auch, Björn, für dieses tolle Gespräch, für die tollen Fragen und ja, einfach diese gute Atmosphäre, die wir jetzt hier für dieses Gespräch schaffen konnten.
Ich habe so großen Respekt vor der Leistung von Kim und ihrem Mut, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dass sie mit ihrem Sport, den sie so liebt, nicht gebrochen hat. Und es zeigt mir ein weiteres Mal auf, wie vorsichtig ich als Trainer mit meinen Worten sein muss. Auch in meinem Beruf. Besonders, wenn ich mit Heranwachsenden zu tun habe und sie auf ihrem Weg begleiten will. Und das andere ist, ich als Trainer, ich sollte mein Ego zurückstellen. Es geht um die Sportlerinnen und Sportler und ihre Möglichkeiten, sportlich erfolgreich zu sein. Die nächste Folge der Pausenansprache wird dann die Folge über Körper sprechen. Dabei ist eine wirkliche Koryphäe zum Thema sicheren Sport, Prävention zur sexualisierten Gewalt, Gitta Axmann. Und ich spreche mit Anne Lenz, Sportpsychologin am Olympiastützpunkt Niedersachsen. Und Kim kommt auch nochmal zu Wort. Und du möchtest der Pausenansprache helfen? Dann gib uns doch bei Spotify oder Apple Podcast 5 Sterne. Und folg uns bei Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Und du hörst die Episode im Mai 2023. Wir haben uns beim Deutschen Podcastpreis beworben und dort gibt es ein Publikumsvoting. Stimm doch für uns ab. Du findest den Link in den Shownotes. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald bei der Pausenansprache.